Unser Leben ist ja ein unwahrscheinliches Provisorium. Ganz allgemein, weil wir kaum wissen, was übermorgen ist, wie wir planen können, wie es mit unserem Leben läuft. Aber doch auch ganz speziell jetzt in dieser Pandemiezeit. Alles irgendwie Provisorium. Heute sind die Regeln so, wer weiß, was morgen gilt. Heute denken wir so, wer weiß, welche Erkenntnisse morgen da sind. Ein unwahrscheinliches Provisorium und, wie ich schon vorhin sagte, es nervt. Aber vielleicht ist genau deshalb interessant zu hören, dass wir da nicht so alleine sind, dass es auch in Jesu Leben jede Menge Provisorium geht. Glauben Sie mir nicht? Sollen wir nachschauen? Also, Jesus tritt in die Tradition des Friedenskönigs ein. Das Volk Israel erwartet sich einen, der endlich kommt und mit all dem Schlamassel, mit all der Ungerechtigkeit in der Welt, mit der Macht der Falschen aufräumt. Und nach dem Alten Testament muss dieser König ein Nachfahre des sagenumwobenen Königs Davids sein. Und hier haben wir das erste Provisorium. Maria wird vom Heiligen Geist schwanger, doch die Linie wird nach dem Vater berechnet. Und jetzt brauchen wir einen Vater aus Davids Stammlinie. Den finden wir in Josef. Aber es ist ein bisschen getrickst, denn so richtig ist Josef ja eben nicht Jesu Vater. Und dann lesen wir in diesen heiligen Schriften, dass der Friedenskönig in Bethlehem geboren wird. Jesu werdende Mutter lebt aber in Nazareth. Und da kommt es eigentlich wie gerufen, dass dieser Kaiser Augustus über die Köpfe von allen hinweg, wie das bei den Mächtigen nun mal so ist, vorhat, jetzt mal alle Menschen zu zählen und in ein Register zu drücken. Deshalb muss diese zusammengewürfelte Familie nach Bethlehem ziehen. Zweites Provisorium. Und nachdem nun ja alle möglichen Leute nach Bethlehem ziehen, sind die Herbergen voll. Und unser Paar aus der Abstammungslinie Davids, edler geht es sozusagen im jüdischen Sinne kaum, landet im Stall. Ist es nicht fast grotesk? So grotesk und so eigenartig, wie es in unserem Leben manchmal spielt. Und dazu könnte ich noch mehr sagen. Wenn man sich den Stammbaum dieses sagenumwobenen Davids anschaut und wer da noch so kommt, dann sind das zum Beispiel Ausländerinnen. Nicht, dass ich etwas gegen Ausländer hätte, Ausländerinnen. Wie auch immer, wir wissen, jeder Mensch ist Ausländer. Aber in dieser makellosen Bilanz, in dem, was man sich so vorstellen würde als Abstammung, scheint das nicht ideal. Und dann sind da Frauen, die gezwungen sind, sagen wir zumindest sehr clever zu handeln. Und es gibt mindestens eine, die sich mehr oder weniger gezwungen fühlt zur Zwangsprostitution. All diese Menschen und noch einige mehr finden wir in diesem Stammbaum Jesu. Natürlich kommen wir mit 2000 Jahre Verzögerung und sagen, ja, das macht doch nichts. Die Leistung Jesu, sein Leben und seine Mission ist so viel bedeutender als diese Provisorien. Aber diese Erkenntnis haben wir hinterher gewonnen. Wir könnten sagen in heutiger Zeit über einen wie Jesus, der passt in die Landschaft. Und jetzt möchte ich erklären, warum ich das gut finde. Zum einen natürlich, weil wir alle so sind. Spoiler-Alarm. zum anderen aber, weil sich darin etwas zeigt. Und das hat mit einer Geschichte zu tun, die für mich persönlich, einer der bewegendsten Momente in diesem Jahr war. Nach all diesem Lockdown-Kram, den wir erlebt haben, hat sich ja einiges angestaut und ich hatte unter anderem einige Taufen. Bei einer Taufe war ein Vater dabei, der ein Lied für seine Tochter gesungen hat. Und ich fand das großartig. Ehrlich gesagt, meistens beteiligen sich die Väter nicht so intensiv bei der Taufvorbereitung, um aus dem Nähkästchen zu plaudern. Meistens sind es eher die Mamas. Und dieser Papa, ich werde ihm nicht zu nahe treten, denke ich, wenn ich sage, dass er kein sehr regelmäßiger Kirchgänger ist, der wollte was beitragen zur Taufe seiner Tochter. Und er hat sich überlegt, was er machen könnte. Und natürlich war es keine Predigt. Und es war auch kein ausgefeiltes Glaubensstatement oder sowas. Nein, er hat sich ein Lied ausgesucht. Und das grundsätzlich finde ich schon toll. Er hat Gitarre gespielt und für seine Tochter gesungen. Ich habe mir gar nicht so genau angeschaut, was er da eigentlich machen will, weil ich die Idee so schön fand. Der hat gemerkt, Mensch, ich bekomme eine Tochter, bin selber schon ein bisschen in fortgerücktem Alter. Entschuldigung, ich hoffe, ihr hört es nicht. Und jetzt haben wir diese Tochter und wie soll das alles werden? Und er singt ja dieses Lied. Und das Lied, jetzt verrate ich es, war von Creed, With Arms Wide Open. Also auf Deutsch, mit weit offenen Armen empfange ich dich in dieser Welt. Mit weit offenen Armen will ich dich willkommen heißen, will ich dir alles Mögliche zeigen, was es in diesem Leben gibt. Ich will dir helfen, zu einem Menschen zu werden, der die Welt mit weit offenen Armen begegnen kann. Und was ich noch großartiger finde, als ich jetzt recherchiert habe, was es eigentlich mit diesem Text zu tun hat, habe ich gelernt, dass auch der Sänger, der dieses Lied geschrieben hat, genau in dieser Situation war. Noch ein junger Sänger auf Bandtournee erhält einen Anruf von seiner Frau: Wir bekommen ein Kind. Und ihm geht's genauso. Was? Mein Leben wird sich verändern. Ich mache die Augen zu, fange spontan an zu beten. Mir laufen Freudentränen das Gesicht runter und mit offenen Armen will ich dich empfangen. Ehrlich gesagt, keine Ahnung, ob ich schon dazu bereit bin. Keine Ahnung, ob ich das gut machen kann. Und vielleicht hoffe ich auch, ehrlich gesagt, dass das Kind nicht ganz so wird wie ich, weil, naja, Sie können ja selber lesen. Der Sänger kennt so die ein oder andere Problematik in seinem Leben. Und er sagt den Satz: We stand in awe, we've created life. Wir stehen in ehrfürchtigem Schrecken da, wir haben Leben geschaffen. Und dieses kleine, zarte Leben liegt jetzt in unseren Händen. Und dafür haben wir Verantwortung. Das Spannende jetzt ist, gerade indem wir auf dieses unschuldige, kleine, verletzliche, fragile Wesen schauen, wird uns schlagartig bewusst, wie hart, wie dornig, wie kalt, wie gefährlich, wie toxisch unsere Welt eigentlich ist. Und dass das eigentlich nicht normal ist, dass das eigentlich nicht natürlich ist, dass es eigentlich anders sein müsste. So, dass wir sagen können: Kleines Wesen, herzlich willkommen hier. Du hast den Jackpot gewonnen. Du bist jetzt auf dieser Erde. Du lebst. Es wird einfach nur Gönnung. Es wird einfach nur großartig werden. Aber ganz so dicke Worte können wir wohl nicht wählen. Wir müssen ein bisschen bescheidener sein. Wir leben ja in diesem Provisorium. Und nichtsdestotrotz, was das Kind in unseren Armen sagt, ist doch extrem wahr und rüttelt mich wach. Wieso eigentlich ist die Welt, wie sie ist? Und es ist nicht deine Schuld, dass die Welt so ist, wie sie ist. Vielleicht kennen Sie auch diese Liedzeile. Es ist nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. Diese Offenbarung erleben wir in jedem Kind. Und diese Erfahrung ist auch im Kern die, um die es in der Weihnachtsgeschichte geht. Eigentlich erstmal ganz unspektakulär. Ein Kind wird geboren. Gut, es gibt diese Provisorien und es gibt den Stern und es gibt die Sterndeuter aus dem Morgenland und so weiter. Es gibt einige Dinge, auch den Engel, der auftritt, die das besonders machen. Aber erstmal ist ein Kind. Und dieses Kind gibt uns zu denken. Wie viele schöne Weihnachtsbilder gibt es, wie Maria und Josef da sitzen, erschöpft und auf ihr Kind aufpassen, liebevoll, fröhlich. Und dann schleichen ja diese Schafe heran und hinter ihnen die Hirten. Und dann werden die Könige kommen und sich einfach freuen. Vielleicht, darüber habe ich letztes Jahr nachgedacht, vielleicht machen die Hirten spontan ihren kleinen Beutel auf, schneiden ein Stückchen Käse ab, haben ein bisschen Milch dabei, irgendjemand findet ein bisschen Brot oder einen kleinen Ranken Salami, vielleicht auch ein Schlückchen Wein. Und ja, hier wird genickt. Das Schlückchen Wein sollte nicht fehlen. Und dann wird aus diesem kleinen Stall, aus dieser Geschichte, die irgendwie so ein bisschen schief ging, dieses Provisorium, was erstmal gar nichts Tolles hatte, doch ein großartiger Ort, einer, den man lieben kann und einer, der Ausstrahlung bekommt. Ja, sogar verrückterweise einer, von dem wir 2000 Jahre später noch erzählen. Und genau das ist meine Weihnachtsperspektive dieses Jahr. Zum einen blicke ich auf dieses Kind, das uns die Fragen stellt, wie kann das sein? Und ich frage mich, wie kann das sein, dass Menschen und Kinder in eisiger Kälte in den Wäldern zwischen Polen und Weißrussland hin und her geprügelt werden, weil irgendwelche Machthaber sie als Druckmittel gebrauchen und weil wir unendlich reichen Europäer uns nicht in der Lage sehen, diesen Menschen zu helfen. Und ich blicke auch auf dieses Kind extrem schmerzverzerrt und kleinlaut, wenn ich daran denke, welche Rolle unsere Kirche in den letzten Monaten, Jahren und Jahrzehnten gespielt hat. Wie oft sie nicht in der Lage war oder es zugelassen hat, dass diese kleinen Wesen missbraucht werden. Und ich wünsche mir, wenn wir auf diese ganz simple Szene schauen, dass wir ganz neu lernen, mit Ehrfurcht auf das Leben zu schauen, mit Ehrfurcht auf den anderen Menschen, in dem von Anfang an, ohne dass er irgendetwas geleistet hätte, so viel Wunderbares liegt. Und ich wünsche mir, dass wir daran gehen, das zu heben. Und erinnern wir uns an den Papa mit seiner Gitarre. Es ist nie zu spät, sich zu freuen, ein guter Mensch zu sein, sich gute Vorsätze zu machen und sich für die anderen zu öffnen. Ich wünsche mir, dass wir unsere Provisorien anschauen, unsere eigenen Grenzen und darin immer wieder entdecken, wie sozusagen mitten im Stall unseres Lebens die Sterne leuchten, weil sich ein anderer Mensch mir zuwendet. Ein Hirte, ein König, wer auch immer. Und ich wünsche Ihnen und mir, dass wir die Schönheit dieses Lebens empfangen mit weit offenen Armen. Amen.